Maria Magdalena und die Nachkommen von Jesus. Um das geht es in der anschließenden Predigt. Und ich lese dazu als Hintergrundtext den Auferstehungsbericht von Jesus nach dem Johannesevangelium. Sie werden sich natürlich fragen, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Nun, der Link zwischen Predigtthema und diesem Text ist Maria Magdalena. Sie kommt in diesem Auferstehungsbericht vor. Sie spielt neben Jesus eine Hauptrolle darin. Und deswegen lese ich diesen Abschnitt. Es steht im Johannesevangelium, Kapitel 20, die ersten 18 Verse. Das leere Grab, Jesus ist auferstanden. Am ersten Tag der neuen Woche, früh morgens, als es noch dunkel war, ging Maria aus Magdala zum Grab. Sie sah, dass der Stein, mit dem man das Grab verschlossen hatte, nicht mehr vor dem Eingang war. Da lief sie zu Simon Petrus und zu dem Jünger, den Jesus besonders lieb gehabt hatte, und berichtete ihnen: Sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Sofort machten sich Petrus und der andere Jünger auf den Weg und gingen zum Grab hinaus. Die beiden liefen zusammen los, aber der andere Jünger war schneller als Petrus und erreichte das Grab als erster. Er beugte sich vor, um hineinzuschauen, und sah die Leinenbinden daliegen. Aber er ging nicht hinein. Simon Petrus jedoch, der inzwischen auch angekommen war, ging in die Grabkammer hinein. Er sah die Leinenbinden daliegen und sah auch das Tuch, das man dem Toten um den Kopf gewickelt hatte. Es lag zusammengerollt an einer anderen Stelle, nicht bei den Binden. Jetzt ging auch der Jünger, der zuerst angekommen war, ins Grab hinein und sah alles. Und er glaubte. Nach der Schrift stand es ja fest, dass Jesus von den Toten auferstehen würde. Aber das verstanden sie damals noch nicht. Die beiden Jünger gingen nun wieder nach Hause. Maria aber blieb draußen vor dem Grab stehen. Sie weinte. Und während sie weinte, beugte sie sich vor, um ins Grab hineinzuschauen. Da sah sie an der Stelle, wo der Leib Jesu gelegen hatte, zwei Engel in weißen Gewändern sitzen. Den einen am Kopfende, den anderen am Fußende. »Warum weinst du, liebe Frau?« fragten die Engel. Maria antwortete: »Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben.« Auf einmal stand Jesus hinter ihr. Sie drehte sich nach ihm um und sah ihn, erkannte ihn jedoch nicht. »Warum weinst du, liebe Frau?« fragte er sie. »Wen suchst du?« Maria dachte, es sei der Gärtner, und sagte zu ihm: »Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast, dann hole ich ihn wieder.« »Maria«, sagte Jesus. Da wandte sie sich zu ihm um und rief: »Rabuni!« Rabuni bedeutet Meister. Maria gebrauchte den hebräischen Ausdruck. Jesus sagte zu ihr: »Halte mich nicht fest. Ich bin noch nicht zum Vater in den Himmel zurückgekehrt. Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zu ihm zurückkehre, zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott.« Da ging Maria aus Magdala zu den Jüngern zurück. »Ich habe den Herrn gesehen«, verkündete sie und erzählte ihnen, was er zu ihr gesagt hatte.
Das ist in meinen Augen eine der bewegendsten Begegnungen von Jesus und Maria Magdalena. Das berührt mich immer wieder, wenn ich das lese, dieses, sie meint, sie spricht mit dem Gärtner und dann spricht sie Jesus an und plötzlich erkennt sie, dass das unser Herr ist. Nun sind wir beim letzten Teil unserer Predigtreihe zum Thema Sakrileg und das offene Geheimnis angekommen. Die einen sind vielleicht froh, denken, jetzt können wir endlich mal das Buch hinter uns lassen. Für mich war es auch ein Abenteuer. Ich habe mich mit vielen Dingen beschäftigt, mit denen ich mich schon lange beschäftigen wollte und nie einen Anlass dazu hatte. Jetzt habe ich ihn gehabt. Wir haben zuerst gesehen, Heiliger Gral und die Schatzkammer. einmal dort im ersten Teil gesehen, was überhaupt der Heilige Gral sein soll. Und natürlich die Schatzkammer ist Jesus. Bei ihm sind alle Schätze der Weisheit verborgen. Dann haben wir Da Vinci und der Frauenförderer betrachtet. Da Vinci, die Gemälde Da Vinci, ist ein zentrales Motiv in dieser ganzen Erzählung, der auch zu diesem Geheimbund gehört haben sollte. Und die weibliche Göttlichkeit fördern wollte, auch mit seinen Gemälden, so eine Geheimbotschaft weitergab. Und wir haben dann gesehen, eigentlich ist der wirkliche Frauenförderer ist Jesus selber und nicht Da Vinci. Da Vinci hatte gar keine solche Ambitionen. Und dann letztes Mal Konstantin und die verfälschten Evangelien. Das haben wir gesehen, das ist eigentlich der Generalangriff auf das Evangelium schlechthin. Da geht es wirklich um die Vernichtung des Wortes Gottes. Das ist in meinen Augen der zentralste Angriff überhaupt in diesem Buch. Und jetzt heute noch Maria Magdalena und die Nachkommen von Jesus. Und wer das nicht gehört hat und gedacht, denkt, vielleicht ist es doch noch interessant, der kann hinten sich einschreiben und die ganze Reihe dann bestellen. Im Roman geht es ja um eine Art Schnitzeljagd. Und das Ziel dieser Schnitzeljagd ist der Heilige Gral, dort wo der begraben oder verborgen ist. Und wer das Buch gelesen hat, weiß ja, wo der sein soll. Wie wir im ersten Teil gesehen hatten, soll der Heilige Gral aus den Totengebeinen von Maria bestehen und aus 7 Truhen mit verschiedenen wichtigen Dokumenten. Und der Fund des Heiligen Grals würde, wenn er ans Licht gebracht würde, dass die Geschichte des Christentums umschreiben. Also man müsste alles umschreiben. Maria Magdalena ist also das Objekt dieser Suche. Es geht um ihre Totengebeine und eben diese Schriften. Und würde die Heilige Gral gefunden, so vermittelt Dan Brown, würde die Kirche in ihren Grundfesten zerstört werden. Und das sei der Grund, weshalb Opus Dei und die katholische Kirche seit Jahrhunderten damit beschäftigt sei, den Heiligen Gral zu finden, damit sie diese Beweisstücke vernichten könnten, bevor sie in die Hände der Öffentlichkeit gelangen würden. So, das ist so eigentlich die große Rahmengeschichte, um was es eigentlich da geht. Eigentlich dreht sich alles um Maria Magdalena und ihre Beziehung zu Jesus. Sie soll nämlich mit Jesus verheiratet gewesen sein. Und was sie vielleicht heute zum ersten Mal hören soll, sie mit Jesus zusammen ein Mädchen gezeugt haben, das Sarah hieß, aber Jesus selber es nicht mehr sah, weil er noch gekreuzigt wurde, bevor sie dann das Kind gebar. Und es soll bis heute von dieser Sarah Nachkommen geben von Jesus, die unter uns leben. Und deshalb heißt unser letzter Teil Maria Magdalena und die Nachkommen von Jesus. Übrigens möchte ich das jedes Mal wieder sagen, Sie müssen weder das Buch lesen noch den Film ansehen, um dieser Reihe folgen zu können. Grundsätzlich kann man sagen, dass dort, wo wir wenig über eine Sache wissen, die Versuchung groß ist, die Lücken fantasievoll zu füllen. Das ist generell so. Das ist auch ein Problem, finde ich, in der Auslegung, in der Theologie. Dass viele das auslegen und erklären, was nicht dasteht und vergessen zu sagen, was dasteht. Theologie, Wort Gottes, beschäftigen wir uns zuerst mit dem, was gesagt ist und nicht mit dem, was nicht gesagt ist. Und ich bin immer wieder überrascht, wie Christen das interessant finden, wenn man die Dinge sagt, die nicht dastehen. Die eigentlich Fantasiegebilde sind. Also wenn wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, sagen wir zuerst einmal, gehen wir von dem aus, was da steht und nicht von dem, was nicht da steht. Und die Versuchung ist groß, das zu sagen, was nicht da steht. Und alle Leute finden, ja, das ist toll, das haben wir noch nie gehört. Finde ich, ja, ich auch noch nicht. Das ist einfach eine schöne Lücke gefüllt. Noch nie hat jemand das gehört. Aber manchmal finde ich, wir Christen haben vielleicht, ist uns das Evangelium so klar, dass wir wie Sehnsucht haben, noch mehr zu erfahren, was alle anderen nicht wissen. Aber Gott hat uns das alles offenbart, was zu offenbaren ist, dass jeder Zugang hat. Dass nicht ich als Verkündiger euch in etwas einführe, was nicht in der Schrift steht, was mir Gott persönlich offenbart hätte. Das glaube ich nicht. Jedenfalls bei Maria Magdalena ist die Versuchung groß, nämlich insgesamt wird Maria Magdalena 12 Mal in den 4 Evangelien erwähnt. Und das heißt, wenn das in den 4 Evangelien erwähnt sind, wird sie nicht 12 Mal in verschiedenen Situationen erwähnt, sondern sie wird vielleicht in 3 Sachen werden von ihr vielleicht gesagt, weil die Evangelien sich ja zum Teil decken und über dieselben Dinge berichten einfach aus einer gewissen anderen Perspektive. Und was wir eben in der Schriftlesung hörten, ist nämlich schon fast alles, was wir über Maria Magdalena wissen können. Es wird noch berichtet, dass sie zu der Frauengruppe gehörte, die Jesus und seine Jünger begleiteten. Sie war bei der Kreuzigung und Grablegung von Jesus anwesend. Und vielleicht das Wichtigste ist die Tatsache, dass Jesus diese Frau von 7 bösen Geistern befreite. Da steht im Lukas Kapitel 8, Vers 2. Aber das ist dann schon alles, was wir von ihr wissen. Und über sie wissen. Und ich gebe zu, dass es schon interessant ist, dass Jesus zuerst Maria Magdalena erschienen war und nicht seinen Jüngern. Doch daraus kann man ja noch lange nicht ableiten, dass sie deswegen verheiratet waren. Und wenn Dan Brown mit seiner Sicht der Dinge recht hätte, müsste er ja ein gutes Argument haben, warum diese Begegnung mit Maria Magdalena und Jesus im Evangelium steht. Denn er ist ja der Überzeugung, dass Konstantin, wie wir letzten Sonntag gesehen haben, Konstantin die Evangelien neu schreiben ließ, gerade deshalb, um gefährliche und verräterische Passagen zu beseitigen. Doch dann hören wir den Experten von Dan Brown, den Gralsforscher Tibing, oder wie man das immer sagt, ist mir egal. Er sagt jedenfalls, wie ich schon sagte, stand die Kirche vor der Notwendigkeit, die Welt davon zu überzeugen, dass Jesus der Sohn Gottes und nicht etwa ein sterblicher Prophet war. Das Thema haben wir letztes Mal behandelt, was er da behauptet. Aus diesem Grund waren sämtliche weltlichen Aspekte des Lebens Jesu aus dem Evangelium gestrichen worden, doch sehr zum Leidwesen der damaligen Bearbeiter tauchte immer wieder ein Störfaktor in den Evangelien auf, nämlich Maria Magdalena. Oder genauer, dass Jesus mit Maria Magdalena verheiratet war. Aber eben, diese Störfaktoren sollten ja gerade aus den Evangelien eliminiert sein. Das ist ja seine Behauptung durch Konstantin. Interessant, dass jetzt die trotzdem da sind, diese Störfaktoren. Denn wenn diese falsche Theorie von Dan Brown stimmt, dann würde Maria Magdalena gar nicht mehr erscheinen. Das wäre ja zu gefährlich. Und nebst den schriftlichen Zeugen findet Dan Brown in der damaligen gesellschaftlichen Gepflogenheiten einen wichtigen Grund, weshalb man davon ausgehen müsse, dass Jesus verheiratet war. Und hier das Argument. Nach den Anstandsregeln der damaligen Zeit war es einem jüdischen Mann praktisch verboten, unverheiratet zu bleiben. Ein zölibatäres Leben war nach jüdischem Brauch undenkbar. Ein Mann musste eine Frau ehelichen, die ihm einen Sohn gebar. Wäre Jesus unverheiratet gewesen, hätte das mindestens in einem der vier Evangelien erwähnt, und sein unnatürliches Junggesellentum irgendwie erklärt werden müssen. Kann mir jemand sagen, eine Person in der Bibel, von der wir sagen können, das ist der Beweis dafür, ganz ohne dass man unter die alten Schriften studieren muss, der Beweis dafür, dass es keine Gepflogenheit der damaligen Zeit war. Natürlich heiraten die Männer die Frauen. Aber dass es kein Unding war, dass sogar ein geistlicher Gelehrter nicht verheiratet war. Wer ist das? Der ist geraten gewesen. Ja. Paulus war Gelehrter, hat die Tora studiert, er war unverheiratet. Er konnte so leben, er wurde sogar in Dienst genommen, um Jesus zu verfolgen. Da haben wir nicht gesagt, nee, Paulus, zuerst heiraten und einen Sohn. Sonst kannst du nichts in der Autorität von uns tun. Das ist fertiger. Ob man verheiratet ist oder nicht, hat gar nichts mit den Anstandsregeln der damaligen Zeit zu tun. Natürlich heiraten die Männer Frauen. Natürlich war es üblich, aber es war auch nicht unüblich, wenn jemand unverheiratet blieb. Gerade auch aus religiösen Gründen. Doch eine unerhörte Behauptung müssen wir genauer betrachten. Tibing, dieser Gralssucher im Roman, sagt, wie ich schon sagte, die Ehe zwischen Jesus und Maria Magdalena ist historisch verbürgt. Ich möchte nochmals in Erinnerung rufen, er behauptet ja, dass er das, was er sagt, sich aufgrund von Fakten abstützt. Von daher ist das eine unerhörte Aussage, was er hier macht. Das ist historisch verbürgt. Es soll also historische Beweise dafür geben, dass Jesus verheiratet war. Und wir wollen mal sehen, wie er diesen Beweis führt. Das sind die Fotokopien der bereits erwähnten Schriftrollen von Nag Hammadi und vom Toten Meer. Nag Hammadi kann man ja noch stehen lassen. Da ist das Evangelium von Philippus, was wir jetzt noch etwas dann daraus ansehen werden. Aber vom Toten Meer gibt es einfach absolut nicht ein Schriftstück, das irgendwie hier könnte angefügt werden. Das sind alles alttestamentliche Schriften und Schriften, die die Gemeinschaft der Essener betrifft. Es ist einfach unfassbar, dass man sowas immer wiederholen kann, obwohl man sich und den Anspruch stellt, dass diese Dokumente existent sind. Es gibt nichts im Tod, in dem Qumranfund, was hier brauchbar wäre. Nun, die frühesten Dokumente des Christentums, sagt er, sind das. Fatalerweise enthalten sie zahlreiche Widersprüche zu den Evangelien des Neuen Testaments. Tibing blättert zur Mitte des Buches und zeigt auf einen Abschnitt, das Evangelium des Philippus ist und also er sagt, das Evangelium des Philippus ist stets ein guter Ausgangspunkt. Also von dem geht er jetzt aus. Das Zitat, das folgt nun vom Philippus-Evangelium, stammt, also ist vom Alter über 200 Jahre, nachdem Jesus gelebt hat, geschrieben worden und ist viel älter als die neutestamentlichen Schriften. Es sind nicht die ältesten Schriften, die hier zitiert werden, sondern das, was hier zitiert wird, das wurde von Leuten geschrieben, die Jesus nicht gesehen haben, überhaupt nicht, sie nicht einmal die Apostel gekannt haben. Also, lesen wir mal, was dort steht. Und die Gefährtin des Erlösers war Maria Magdalena. Christus liebte sie mehr als seine Jünger und küsste sie oft auf den Mund. Die Jünger waren darüber erzürnt und verliehen ihrer Enttäuschung Ausdruck. Sie sprachen zu ihm, warum liebst du sie mehr als uns? Nur schon das ist komisch, oder? Wenn ich meine Frau küsse und dann sagt der Marek zu mir, Marek, warum liebst du deine Frau mehr als uns? Also das ist nur schon in sich eine blöde Geschichte, oder? Wenn sie die Frau wäre, wäre es ja klar, dass er die Frau mehr liebt, alles andere wäre unnatürlich. Aber sehen wir uns das nochmals genauer an. Ich habe das hier noch aus einem von einem wissenschaftlichen Werk, vom Schneemelker, habe ich das Zitat nochmal ausgeschrieben. Der hat das natürlich etwas detaillierter zitiert. Und zwar, alle eckigen Klammern, alles, was in eckigen Klammern steht, ist verdorbener Text. Das heißt, ist nicht vorhanden. Alles, was hier steht, ist nicht vorhanden, sondern das wird vom Übersetzer beigefügt. Man muss dann überlegen, was könnte hier stehen. Und hier auf diesen, oftmals auf ihren Mund geküsst, auch dieses Wort Mund steht nicht da. sondern die Übersetzer denken, sie hat sie geküsst, wohin küsst man? Man küsst auf den Mund. Und das hat Platz in dieser Sprache. Manche Gelehrte behaupten, dass dort stehe, Jesus habe Maria auf die Wange oder die Stirn geküsst. Denn beide Worte hätten in dieser Lücke genauso Platz wie das Wort Mund. Es ist also nicht zwingend, dass man davon ausgeht, dass es auf den Mund geküsst heißt. Aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Kuss, der hier gemeint ist, in erotischer Weise verstanden wird. Es ist sehr gut möglich, dass Maria Magdalena in diesem Zusammenhang von diesem Evangelium, wenn man das überhaupt so nennen darf, in meinen Augen ist das überhaupt verdient, dass diese Schrift von Philippus gar nicht den Namen Evangelium, aber das ist was anderes. Aber in diesem Zusammenhang wird das eher als ein Bild für die Weisheit stehen. Maria Magdalena als Symbol für die Weisheit. Es würde dann bedeuten, dass Jesus der Weisheit mehr Zuneigung schenkt als den Jüngern, was ja auch verständlich wäre. Jedenfalls steht im selben Abschnitt, in diesem sogenannten Evangelium, folgender für uns vielleicht befremdender Satz. Ich habe euch das abgedruckt, weil das nicht, weil das jetzt sehr tiefsinniges Wort ist, aber weil man das dann schnell wieder vergisst. Denn die Vollkommenen werden durch einen Kuss schwanger und gebären. Deswegen küssen auch wir uns gegenseitig. Wir empfangen die Schwangerschaft aus der Gnade, die wir untereinander haben. Das steht im selben Evangelium, auch bei Philippus. Also ich will diese Aussage hier nicht auslegen, dafür ist mir die Zeit etwas zu schade. Aber was uns das zeigt, ist, wie dieses gnostische Evangelium mit einer starken Bildsprache arbeitet und sie verwendet, die wir zuerst verstehen müssen, bevor wir solche Aussagen von solcher Tragweite machen, dass Jesus verheiratet war mit Maria Magdalena, weil dort steht, dass er sie geküsst hat. Hier steht, wenn man sich küsst, wird man schwanger. Meine Frau wurde nie so schwanger. Sonst hätten wir viele Kinder. Und ich denke, bei euch funktioniert das auch nicht und bei diesen funktioniert das auch nicht. Das ist eine Bildsprache. Das hat mit Bildern zu tun. Deshalb muss man zuerst überhaupt verstehen, wie diese Sprache funktioniert, bevor man solche Deutungen in die Welt setzen kann. Im Buch wird der Eindruck erweckt, dass es noch unzählige Stellen in diesen Schriften gäbe, die klar beweisen würden, dass Jesus und Maria Magdalena verheiratet waren. Tibing blättert weiter in diesem Buch oder in diesen Kopien. Ich hätte ihm auch ein Buch gegeben, ich habe das nämlich zu Hause, aber er hat das offenbar fotokopiert, vielleicht weil es billiger war. Er blättert ja auf jeden Fall weiter und wies mehrmals auf Abschnitte hin, aus denen zu Sophies Verblüffung, Sophie ist eben dann schlussendlich, stellt sich im Roman heraus, eine Nachkommin, eine Blutsverwandte von Jesus, verblüffend eindeutig hervorging, dass Jesus und Maria Magdalena ein Liebesverhältnis hatte. Verblüffend. Ich möchte Sie nicht endlosen Verweisen auf die Verbindung von Jesus und Maria Magdalena langweilen, sagt Sörley. Die moderne Geschichtswissenschaft hat das bis zum Überdruss durchexerziert. Mich würde diese klaren Beweise der Geschichtswissenschaftler sehr interessieren. Sehr. Es stellt sich auch die Frage, warum diese Stelle im Evangelium nach Philippus zitiert wird, die gar nicht so eindeutig aufzeigt, dass Jesus mit Maria Magdalena verheiratet gewesen war. Natürlich. Und ja, dann ist die Frage, warum zitiert er dann nicht diese vielen Hunderten zum Überdruss Stellen, die vielleicht klarer das sagen würden? Warum nicht? Natürlich, weil es keine eindeutigen Stellen gibt. Kann man auch nicht die eindeutigen zitieren, von denen muss man nur sprechen, man kann sie nicht zitieren. Sie existieren gar nicht. Es existiert wirklich nichts. Es existieren vielleicht in diesen Schriften 3 oder 4 Stellen, es gibt noch ein Evangelium nach Maria, 3 oder 4 Stellen, wo Maria Magdalena erwähnt ist, und dann hat sich's dann. Nichts von wissenschaftlichem Überdruss. Auf das, was er sich bezieht, das sind Fantasiebücher, die genau dasselbe machen wie er. Die können schreiben wie die Weltmeister, aber das ist nicht wissenschaftlich, nicht fundiert. Ich kann nicht auf jede verrückte Behauptung eingehen, die über die Ehe von Jesus und Maria Magdalena gemacht wird, aber damit wir den groben Zügen und Theorien verstehen, betrachten wir noch drei Abschnitte aus diesem Buch. Der Prieur zufolge, das ist eben diese Geheimgesellschaft, die den Heiligen Gral beschützt und versteckt hält. Zufolge war Maria Magdalena zum Zeitpunkt der Kreuzigung schwanger. Um das ungeborene Kind nicht zu gefährden, hatte sie keine andere Wahl, als außer Landes zu gehen. Mit der Hilfe des Josef von Arimathea, dem vertrauenswürdigen Onkel von Jesus, ist Maria Magdalena heimlich nach Frankreich gereist, das damals Gaul genannt wurde, und wo sie eine sichere Zuflucht in der dortigen großen jüdischen Gemeinde fand. Hier in Frankreich hat sie eine Tochter zur Welt gebracht, die den Namen Sarah erhielt. Und man höre und staune, das Leben von Maria Magdalena und Sarah ist von ihrem jüdischen Beschützen genauestens aufgezeichnet worden. Nur diese Aufzeichnungen haben wir nicht, aber die sind ja in diesen 7 Truhen, die wir ja auch nicht haben. Oder? Dass uns das klar ist. Man darf nicht vergessen, dass Maria Magdalena als Kind die Linie der jüdischen Könige fortführte, des Hauses Davids und Salomo. Aus diesem Grund sahen die damaligen Juden in Frankreich in Maria Magdalena eine Vertreterin des Heiligen Königshauses und verehrten sie als Garantin seines Fortbestehens. Deshalb haben ja die Juden die Christen verfolgt. Die, die Jesus nachfolgten, das war im Alten Testament, haben die Christen angeklagt und gesagt, es ist eine Sekte. Aber hier haben sie es offenbar beschützt. Zahllose gelehrte Chronisten jener Zeit haben die Tage Maria Magdalenas in Frankreich dokumentiert, einschließlich der Geburt Sarahs und des Stammbaums, der sich daraus entwickelte. Dennoch konnte sich die Dynastie in Frankreich im Verborgenen entwickeln, bis sie sich im 15. Jahrhundert durch Heirat mit einem französischen Königsgeschlecht vereinte, woraus eine Dynastie hervorging, die Merowinger. Aha. Gewaltige Geschichte. Das ist aber nicht Geschichte, was uns hier geboten wird, sondern kreative Gestaltung von Geschichten, die vielleicht für Hollywood interessant sind, aber nichts, aber auch gar nichts mit der Wirklichkeit zu tun haben. Übrigens, Jesus hätte durchaus heiraten können und er hätte auch Kinder zeugen können, wenn Gott das so gewollt hätte. Jesus wäre trotzdem Gottes Sohn geblieben. Das würde der Bedeutung seines Todes und seiner Auferstehung keinen Abbruch tun. Aber Jesus war weder verheiratet, noch hatte er Kinder. Es gibt keine Hinweise, die darauf deuten würden, weder in der Bibel noch außerbiblischen Schriften, dass Jesus verheiratet war und Kinder hatte. Vielleicht hatte Maria Magdalena sogar Kinder, aber bestimmt nicht mit Jesus. Als Jesus Maria nach seiner Auferstehung begegnete, begrüßte sie ihn nicht, wie wenn Jesus ihr Mann gewesen wäre. Sie wandte sich um und rief, Rabuni, das bedeutet Meister. Sie hat in ihm ihren Lehrer gesehen, der Mann, der sie geheilt hat von diesen bösen Geistern. Es war nicht ihr Mann. Selbst wenn Jesus Kinder gehabt hätte, so könnten diese Kinder, so wie das dieser Roman dann eigentlich glauben macht, dass sie einen Anspruch hätten, könnten diese Kinder durch die Blutsverwandtschaft mit Jesus keinerlei Ansprüche stellen. Denn Jesus sagte einmal, als seine Mutter und die Geschwister ihn holen wollten. Wer ist meine Mutter und wer sind meine Geschwister? Erwiderte Jesus. Und er sah die an, die rings um ihn herum saßen und fuhr fort, seht, das sind meine Mutter und meine Geschwister. Denn wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Jesus hat ihr deutlich gemacht, die Verwandtschaftsgrade in Bezug zu mir funktionieren anders als bei euch. Die gehen nicht durch leibliche Zeugung, sondern die gehen durch das Vertrauen, das ihr dem Gott schenkt und den Gehorsam seinem Willen gegenüber. Das sind meine Brüder und Schwestern. Und so hat er praktisch seine Familie abserviert. Das ist hart, was er da gesagt hat. Ich meine, wenn ich zu meinen Kindern kommen würde, dann sagt mir ein Kind, ja, ich gucke jetzt mal da in die Runde, da draußen stehen meine Eltern, aber meine Mutter, mein Vater, meine Brüder, die sind hier. Das war hart für Maria, denke ich. Aber sie hat das dann später sicher verstanden. Eines stimmt schon, Jesus hat tatsächlich Nachkommen. Nicht von Maria Magdalena und auch nicht von einer anderen Frau. Jesus hat Millionen von Nachkommen auf der ganzen Welt verteilt und selbst in Zürich gibt es vermutlich einige tausend seiner Nachkommen. Der Prophet Jesaja schrieb, Jahrhunderte bevor Jesus gekreuzigt wurde und für unsere Schuld starb, wegen unserer Schuld wurde er gequält und wegen unserem Ungehorsam geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn und wir sind gerettet. Er wurde verwundet und wir sind heil geworden. Hunderte von Jahren, bevor das wirklich geschehen war, wurde das vorausgesagt. Wir alle waren wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Ihm aber hat der Herr unsere ganze Schuld aufgeladen. Deutlicher kann man gar nicht sagen, was Jesus am Kreuz für uns Menschen getan hat. Unsere Schuld hat Gott auf seinen Sohn, auf Jesus geworfen. Jesus hat die Strafe auf sich genommen, die wir bezahlen müssten eigentlich. Und nun schreibt Jesaja weiter, weil er sein Leben als Opfer für die Schuld der anderen dahingab, wird er wieder zum Leben erweckt. Und wird Nachkommen haben. Er wird auferstehen und wird Nachkommen haben. Durch ihn wird der Herr das Werk vollbringen, an dem er Freude hat. Jesus wird nach dem Tod wieder auferstehen. Er wird leben und er wird viele Nachkommen haben. Jesus hat uns ermöglicht, dass wir zu einer neuen Familie gehören können. Das geschieht alles allein durch den Glauben an Jesus Christus. Paulus schrieb den Römern, wenn wir an Jesus glauben, ist es so, als ob wir selbst gestorben und wieder auferstanden wären. Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil aber nun Christus durch die unvergänglich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir wollen jetzt ein neues Leben führen. Also, es ist wie wenn wir gestorben wären, wenn wir an Jesus glauben. Es ist wie wenn wir neu auferstanden wären wie Jesus. Durch den Tod und die Auferstehung hat uns Jesus zu seinen Nachkommen gemacht. Wir können dadurch Kinder Gottes werden. Also jeder, der hier im Saal sitzt und Jesus nachfolgt, ist sein Nachkomme. Denn Jesus hat dieses Leben durch seinen Tod und seine Auferstehung gezeugt. Jeder, der das neue Leben hat, ist gezeugt durch Tod und Auferstehung von Jesus. Und das ist nicht einfach eine fromme Floskel, sondern das hat einen ganz praktischen und sogar juristische Seite. Denn Paulus schreibt, wenn wir aber Kinder sind, heißen wir nicht nur Kinder, sind wir auch Erben, Erben Gottes und Miterben mit Christus. Das hat eine juristische Bedeutung. Die Bibel argumentiert sehr stark juristisch, wenn es um Erlösung geht. Wir sind vom Reich der Finsternis hinübergewechselt ins Reich des Lichts. Die Finsternis hat keinen Anspruch mehr an uns. Da kann uns niemand mehr anklagen. Jesus ist unser Fürsprecher. Und wir sind Erben Gottes. Das ist etwas ganz Gewaltiges. Wir werden das Reich Gottes ererben. Vielleicht fragen sich einige, wie das praktisch funktioniert, wie man nachkommen wird von Jesus, wie man ein Kind Gottes werden kann. Das möchte ich jetzt aufzeigen. Ist vielleicht nicht schlecht, wenn wir das wieder mal aufzeigen. Die sowieso können sich vielleicht die Begriffe merken, dass wenn mal jemand zu ihnen kommt und sagt, du, ich möchte ein Leben mit Jesus führen, was muss ich machen? Dann kann man, mit 4 Begriffen kann man das schön erklären, ist kein Problem. Das kann man sich vielleicht auch mal einprägen. Also Petrus sagt in einer Predigt dazu, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Gott anrufen und mit ihm sprechen, also in einem schlichten Gebet kannst du Gottes Kind werden. Du musst also keine Arbeit schreiben zuerst, überhaupt nichts, du musst einfach beten. Und beten ist nichts anderes als reden. Reden mit Gott. Nun möchte ich kurz zeigen, wie wir beten können. Das weiß ich gar nicht. Oh, genau. Also der erste Teil im Gebet, denke ich, ist die Anerkennung. Dass ich Gott sage, wer er ist, dass er weiß, dass mir klar ist, mit wem das ich spreche. Oder? Das ist wie wenn jemand zu mir kommt und irgendetwas von mir will und ich bin nicht zuständig, dann denke ich, ja, was will er von mir? Er weiß gar nicht, wer ich bin. Er weiß gar nicht, dass ich nicht zuständig bin für das. Also, dass wir Gott zeigen, dass ihm klar ist, dass wir wirklich ihn meinen. So heißt es im Römerbrief, wenn du also mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Denn wenn man wird für gerecht erklärt, wenn man mit dem Herzen glaubt und man wird gerettet, wenn man den Glauben mit dem Mund bekennt. Und ich, wenn ich jemanden im Gebet führe, dann sage ich immer zuerst, dass wir Gott anerkennen als der, der die Welt erschaffen hat. Schöpfer des Himmels und der Erde und des Lebens. Dass wir glauben, dass Jesus sein Sohn ist. Dass er für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist und dass er auferstanden ist und lebt. Also zuerst einmal all die ganzen elementarsten Wahrheiten anerkennen und Gott Recht geben. Denn wenn ich sich Gott zuwende, ist nichts anderes, als ich gebe Gott Recht. Und der erste Teil des Gebetes ist, dass ich Gott in allem Recht gebe. Damit ehre ich ihn. Und als nächstes heißt es bekennen meiner Sünde. Denn wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Das können ganz konkrete Sünden sein, die wir kennen. Manchmal ist es ja gerade das ein Hinderungsgrund, dass wir nicht zu Gott kommen wollen, weil wir wüssten, dass diese Sünde, die wir so lieben, aufhören müssten. Dann lassen wir es lieber, weil wir das nicht tun wollen. Also es können ganz konkrete Sünden sein. Und ganz sicher ist es die Sünde, dass du bis jetzt Jesus nicht die Beachtung geschenkt hast, die er bekommt. Dass du ihn bis jetzt nicht als Gott anerkannt hast und geehrt hast. Das ist die größte Sünde, die ein Mensch tun kann. Und die kann man auf jeden Fall bekennen. Denn als dritter Schritt, das ist dann die Einladung. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Also es ist nicht nur die Last loszuwerden, die Sünde loszuwerden, ewiges Leben zu bekommen, sondern Umkehr, Bekehrung, Wiedergeburt ist nichts anderes als der Startschuss, die Entscheidung von heutigen Tag an will ich Jesus folgen. Und deshalb lade ich Jesus ganz bewusst ein und sage, Jesus, ich bitte komm in mein Leben, ich möchte ein Leben, das unter deiner Führung steht. Denn was ist die Sünde? Die Sünde ist das, dass ich sage, ich will mit Gott nichts zu tun haben, ich entscheide über mein Leben selber. Und die Auflösung der Sünde ist, dass ich sage, ich entscheide nicht mehr über mein Leben selber, ich bin nicht Gott über mir selber, sondern Jesus ist mein Gott und er soll mein Leben führen und über mein Leben bestimmen. Um das geht es eigentlich. Deshalb ganz bewusst Jesus einladen. Und ich sage das immer, auch den Leuten weise ich darauf hin, um ihnen bewusst zu machen, es geht wirklich um ein Leben mit Jesus. Wenn ich nicht bereit bin, dass Jesus mich führt, mich gestaltet an meinem Leben, wirkt, dann muss ich mich nicht bekehren. Dann bin ich immer noch in der Sünde, dann bin ich immer noch der, der alles selber machen will. Aber Jesus soll mich führen. Ich lade ihn ein, dass er mich führt und leitet. Und schließlich tust du dann das, was ganz selbstverständlich ist, wenn man einigermaßen gut erzogen ist, wenn man etwas Großartiges geschenkt bekommt. Was macht man dann? Man sagt Danke. Man sagt Danke für die Rettung. Und ich sage noch bis zum heutigen Tag, und vermutlich viele unter uns, die sich schon vor Jahren bekehrt haben, sagen vermutlich noch heute, jeden Tag, Danke für die Rettung, dass ich dein Kind sein darf. Das ist für mich ein Standardgebet, das kommt im Tag mindestens einmal, wenn nicht fast jedes Mal, wenn ich bete. Der Dank, dass ich ein Kind Gottes sein darf. Das ist ein Geschenk und da können wir nicht genug dankbar sein. Und wir werden vermutlich, wenn wir in der Herrlichkeit bei Jesus sind, einmal denken, ich hätte ihm noch viel mehr danken müssen. Hätte noch viel mehr Dank verdient. Was Gott mir Großartiges geschenkt hat und was ich jetzt erst mit eigenen Augen sehen kann, was ich bis dahin geglaubt habe, das ist unfassbar großartig. Gott hat... Jesus hat durch seinen Tod am Kreuz und Auferstehung uns die Türen zum Himmel aufgestoßen, damit wir ewiges Leben haben und nicht verloren gehen. So einfach werden wir nachkommen, ein Kind Gottes. Und Paulus schrieb den Galatern, ihr alle seid jetzt mündige Söhne und Töchter Gottes, durch den Glauben und weil ihr in engster Gemeinschaft mit Jesus Christus verbunden seid. Das ist die Nachkommenschaft. Und ich hoffe, dass wir da drin alle zu diesen Nachkommen gehören. Wer nicht dazu gehört, weiß jetzt, wie man es macht. Man kann auch mich ansprechen. Oder auch jemand anders. Jetzt wissen ja alle, wie man das macht. Schlussendlich zählt, was auch in meinem Herzen sich abspielt. Es ist nicht eine Methode, sich zu bekehren. Sondern es kommt von Herzen, dass ich mit Jesus leben will. Und dann tue ich diese Schritte. Dan Brown betont bei seinen Ausführungen noch, Maria Magdalena stamme von einem königlichen Geschlecht ab. Vom königlichen Geschlecht des Benjamin. Stamm Benjamin. Es ist interessant, dass er das überhaupt weiß, wo er das überhaupt hat. Und das königliche Geschlecht Benjamin, das... sowieso schon lange nicht mehr königlich. Das war vorbei, das ist mit Saul, war das abgehakt. Ja, nun, wie auch immer. So würden sich durch die Verbindung mit Jesus zwei königliche Dynastien zu einer großen Machtfülle vereinen. Doch was die Bibel uns sagt, hat nichts mit Fantasie zu tun, wie dieses Fantasiekonstrukt von Dan Brown. Sie sagt uns nämlich, dass wir durch den Glauben an Jesus Prinzen und Prinzessinnen werden. Wir werden tatsächlich König, königliche Geschlecht. Ihr aber seid das erwählte Volk, das Haus des Königs. Also das Haus des Königs meint, ihr gehört ins Königshaus. Und zwar nicht als Diener, sondern als Angehörige, als Erben. Also seid ihr Prinzen und Prinzessinnen. Das Haus des Königs, die Priesterschaft, das heilige Volk, das Gott selbst gehört. Er hat euch aus der Dunkelheit in sein wunderbares Licht gerufen, damit ihr seine machtvollen Taten verkündet. Freuen wir uns doch darüber, dass wir Gottes Nachkommen sind. Machen wir seine großen Taten, seine Liebe und Barmherzigkeit bekannt. Nun sind wir endgültig am Ende unserer Reihe über den Roman Sakrileg von Dan Brown angelangt. Ich denke, einen fünften Teil verdient er nicht. Schon vier sind viel. Aber es ist vielleicht mal gut gewesen, dass wir uns mal mit diesem Gedankengut beschäftigten und mal auch sehen, was können wir von unserem Glauben her antworten auf diese ganzen Theorien. Sakrileg ist eine exakte Bezeichnung des Inhalts dieses Romans. Wie wir schon im ersten Teil herausgefunden haben, heißt Sakrileg so viel wie Religionsfrevel, also ein Vergehen gegen Gegenstände und Städte religiöser Verehrung. Der Fremdwörterduden gibt diesem Wort auch noch die Bedeutung Gotteslästerung, dass man das auch als Gotteslästerung verstanden werden kann, Sakrileg. Das trifft meines Erachtens den Nagel exakt auf den Kopf. Also was drauf steht, steckt drin. Es ist tatsächlich so. Denn Braun will zwar mit Sakrileg einen Religionsfrevel aufdecken, doch er deckt keinen Religionsfrevel auf, sondern er begeht einen mit seinem Buch. Er begeht diesen Frevel und beleidigt Gott in frechster Weise. Mit Lügen und Behauptungen, wo er sagt, sie entsprechen gewissen Tatsachen liegen zugrunde und das nicht der Fall ist. Das ist eine ganz, ganz perfide Vorgehensweise, muss ich da einfach auch mal sagen. Den verschwörerischen und geheimen Machenschaften, die er in seinem Roman beschreibt, steht das offene Geheimnis Gottes gegenüber. Und deshalb habe ich den Gesamttitel gewählt, Sakrileg, um das offene Geheimnis. Eben Sakrileg, ich singe jetzt Verborgenes für eingeweihte Leute und Gott hat ein offenes Geheimnis, zugänglich ist für jeden. Nichts Verschwörerisches. Das offene Geheimnis oder das Geheimnis ist offen von Gottes Plan mit der Welt und den Menschen. Jeder Mensch hat Zugang zu diesem Geheimnis. Paulus schrieb, frühere Generationen kannten dieses Geheimnis noch nicht, aber jetzt hat Gott es seinen Aposteln und Propheten durch seinen Geist enthüllt. Und jetzt ist es nicht mehr verborgen. Dies ist das Geheimnis. Das kann jetzt jeder lesen auf der ganzen Welt. Dies ist das Geheimnis. Durch Jesus Christus bekommen die nichtjüdischen Völker Anteil am Heil, sind ein Teil am Leib von Christus, sind mitgemeint bei den Zusagen, die seine Gemeinde gelten. Dies wird öffentlich bekannt gemacht durch die gute Nachricht. Es ist ein offenes Geheimnis. Gott hat das Geheimnis selber gelüftet. Er hat uns sein Wort gegeben. Wir können alles nachlesen. Alle können es nachsehen. Da muss man nicht eingeweiht sein in einen Geheimorden, um tiefere Einsichten zu bekommen, was in der Gnosis ganz ein wichtiger Aspekt war, sondern jeder, ob er Handwerker ist, ob er studiert hat, ob er krank ist, egal, jedem steht das offen. Nicht Maria Magdalena und der Heilige Gral ist der Schlüssel zur Wahrheit und Erkenntnis. Christus ist der Schlüssel zur Wahrheit und Erkenntnis. Was über Christus zu sagen ist, kann jeder in der Bibel nachlesen. Das Geheimnis ist gelüftet, es ist offenbart. Christus ist die Wahrheit, der Weg und das Leben. Wie er selbst sagt, ich bin der Weg, antwortete Jesus. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Jeder Mensch kann das lesen. Jeder Mensch kann das verstehen. Ich kann nur sagen, ich glaube das oder ich glaube das nicht. Aber es ist nicht ein Geheimnis, das verborgen ist und entschlüsselt werden muss. Es ist entschlüsselt. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater denn durch mich. Das kann jedes Kind verstehen. Ich kann es ablehnen oder ich kann es annehmen. Aber verstehen kann es jeder. Deshalb bauen wir nicht auf Sakrileg, sondern auf das offene Geheimnis, das Gott gelüftet hat, das Christus, unser Herr. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Vater, dass wir deine Kinder sein dürfen, Nachkommen, erbberechtigt. Ich danke dir, dass du das Geheimnis offenbart hast, dass in Christus die ganze Fülle der Weisheit steckt. dass wir keine Götter brauchen, wir brauchen kein Sakrileg, wir brauchen keine Romane, die uns noch tiefer in die Wahrheit einführen. Du hast uns die Wahrheit offenbart in deinem Wort. Und du hast klar und deutlich gesprochen, auch wenn nicht alles leicht verständlich ist. Aber die wichtigen Dinge, die unser Leben neu machen, die uns retten von der Verlorenheit, die uns ewiges Leben schenken, sind kinderleicht zu verstehen. Und so schenke Herr, dass noch viele Menschen sich nicht an diesem Roman orientieren, sondern auf dein Wort hören. Viele, die in die Irre geführt wurden durch diesen Roman oder auch durch die Theologie, die oft betrieben wird, wo dein Wort ausgehöhlt wird. Herr, wirke du durch deinen Heiligen Geist, dass noch an manchen Orten neues Leben entsteht. Leben, das von dir geschaffen ist. Leben, Herr Jesus, das du geschaffen hast durch deinen Tod und deine Auferstehung. Du hast uns erlöst am Kreuz auf Golgatha und dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Du bist Herr über allen Herren und König über allen Königen und du allein verdienst Ehre, Lob und Preis von uns. Amen.